ARD. Thüringen hat ein Meer. Fast jedenfalls. Denn so wird gern der Bleiloch-Stausee bezeichnet. Eines der Naturparadiese im grünen Herzen Deutschlands. Einst war hier die größte Baustelle Europas. Seit 2016 gilt die Bleiloch-Talsperre offiziell als Wahrzeichen der Ingenieursbaukunst. Und bis heute ist sie Teil des größten deutschen Talsperrensystems.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast hier, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Hallo Charlie.
Hallo Linda.
Also wir reden ja wahrlich von einem Riesenprojekt, vielleicht auch einem Rekordprojekt in einer gewissen Weise in seiner Zeit. Die Bleiloch-Talsperre in Thüringen ist ja Teil von einem System, aber für die Leute, die es vielleicht nicht wirklich kennen, von welchen Dimensionen reden wir denn hier?
Na, zum Beispiel von 215 Millionen Kubikmetern Wasser, die allein in der Bleiloch-Talsperre sind. Bis heute die wasserreichste deutsche Talsperre, obwohl ja seither einige Talsperren errichtet wurden. Und die Saale-Kaskade, so nennen die Fachleute die fünf Talsperren, die da hintereinander sind, das ist bis heute das größte deutsche Talsperrensystem. Also da haben wir schon einige Rekorde aufzuweisen.
Und wir befinden uns eigentlich in welcher Zeit? Das habe ich noch gar nicht verraten, weil wenn man von Rekorden und all dem redet, dann liegt es ja auch meistens daran, dass jemand das recht früh gemacht hat.
Ja, also die Bleiloch-Talsperre ist exakt vor 100 Jahren, 1925, begonnen worden zu bauen. Die kleineren Talsperren schon ein bisschen früher. Und Hohenwarte dann ab 1939.
Selbst 100 Jahre danach setzt es quasi noch Maßstäbe. Was macht sie denn eigentlich so besonders? Was war das denn, dieses Besondere damals?
Allein der Bau. Also die Größenordnung des Baus, ich hatte es ja schon angedeutet. Und dann aber auch die Staumauer, die ist auf eine ganz neue Art errichtet worden. Bis dahin hat man Staumauern aus Bruchstein gemauert. Jetzt ist zum ersten Mal in Deutschland eine Mauer aus Beton gegossen worden.
Und der Ursprung für all das, das können wir vielleicht schon verraten, war eine Katastrophe. Aber ich würde sagen, die ganze Geschichte, die hören wir jetzt im Feature von Charlie, also Hartmut Schade, gesprochen wie immer von der wunderbaren Conny Wolter.
Es ist die größte Baustelle Europas. In einer Gegend, wo sich bis dahin Fuchs- und Fischotter gute Nacht sagen, Sägemühlen an der rauschenden Saale klappern. Nur selten wagen sich wagemutige Sommerfrischler so tief in das enge Saaletal. Doch 1925 ist es mit der Abgeschiedenheit vorbei. Eine eigens gebaute Bahnlinie bringt Millionen Tonnen Material und tausende Menschen zu den Bleilöchern. Ihre Aufgabe? Der Saale den Weg versperren und eine bis dato nie gebaute Staumauer errichten.
Man kann anhand der Bleiloch-Talsperre sehen, was mit einem Pioniergeist, Ingenieurmut möglich ist, in sehr kurzer Zeit herzustellen. Die Bleiloch-Talsperre war ein Muster auch für späteren Talsperrenbau. Auch heutige Talsperren würde man nicht groß anders bauen, auch technologiemäßig, materialmäßig, alles ähnlich wie die Bleiloch-Talsperre.
Marco Müller muss es wissen. Er ist bei Vattenfall Wasserkraft für die vor knapp 100 Jahren errichtete Staumauer verantwortlich.
Die hat dort sehr viel beigetragen, auch damals in der Fachwelt, in Fachzeitschriften, auf Fachtagungen ist da sehr viel berichtet worden. Und das Grundkonzept von der Schwergewichtsmauer aus Beton ist heute noch ähnlich, wie es damals, ich sag mal, erstmalig in unserem Gebiet mit diesem Einsatz eines Betons, Gussbetons, entstanden ist.
Die Idee für die Talsperre beginnt mit einer Katastrophe, mit Umweltproblemen und der Angst, auf dem Trockenen zu sitzen. Es regnet seit Tagen. Doch nun, ab dem 24. November 1890, schüttet es wie aus Kübeln, was keine Metaphorik ist. In 3 Tagen stürzt ein Fünftel der Regenmenge eines Jahres aus dem wolkendüsteren Thüringer Himmel. Und weil die Winter damals noch richtige Winter waren, liegt schon viel Schnee auf den Kämmen des Thüringer Waldes. Der warme Regen spült ihn fort. Rinnsale werden zu Bächen, Bäche zu Flüssen, die Saale zur alles zerstörenden Sintflut. Das 50-fache der normalen Wassermenge strömt durch Saalfeld und Saalburg, durch Kahla, Jena und wenigen Jena reißt Brücken, Höfe und Häuser, Mühlen und Menschen mit.
Lässt man vielleicht die Thüringer Sintflut von 1613 mal außen vor, war das eigentlich der Ursprungspunkt dieses Hochwassers, die ganze obere Saale durch Stauwerke zu regulieren.
Harald Mittelsdorf ist gebürtiger Saalfelder, studierter Archivar und promovierter Historiker, war Archivar beim volkseigenen Betrieb Pumpspeicherwerk Hohenwarte und im Thüringer Parlament und ist zudem Autor mehrerer Schriften über die Saaletalsperren und ihre Erbauer. Als zweiten Grund für den Talsperrenbau nennt er die Umweltprobleme in Jena.
Strom aus Braunkohle mit Flugstaub und so weiter, das war für die optische, feinmechanische Glasindustrie nicht angebracht. Aber in Carl Zeiss war ein ganz weitsichtiger Geschäftsführer, Professor Straubel. Der hat in der Zeiss-Firma ein hydrotechnisches Büro gegründet und mit seinem Stellvertreter Dr. Langer haben die ersten kleinen Wasserkraftwerke an der oberen Saale, Konrad, Fernmühle und Visenta, gebaut. Also Zeiss gebührt hier eine Vorreiterrolle.
Allein von der Bleilochtalsperre zu reden, greift zu kurz. Es ist eine 80 Kilometer lange Kaskade von 5 Talsperren und Kraftwerken, mit denen die Saale vor 100 Jahren zugebaut wird. Bis heute das größte deutsche Talsperrensystem. Den Anfang machen die Carl Zeiss-Werke mit ihren 3 vergleichsweise kleinen Stau- und Kraftwerken. Auch der Plan, beim sogenannten kleinen Bleiloch eine große Talsperre zu bauen, wird im Hydrobüro von Zeiss entwickelt.
Das baureife Projekt der Bleilochtalsperre ist entstanden in dem hydrotechnischen Büro von Carl Zeiss. Und als 1920 sich das Land Thüringen gebildet hatte mit einer neuen thüringischen Landesregierung, konnte Zeiss dem neu gegründeten Land Thüringen das fertige baureife Prospekt von Bleiloch übergeben. Soweit haben die Gedanken von Straubel gereicht. Er hat also nicht nur Stopp gemacht an dem Zaun seines Zeisswerkes, sondern er hat großmaßstäblich gedacht, weit darüber hinaus gedacht. Ein genialer Wissenschaftler. Er hat für das ganze Land Thüringen gedacht.
Aber seine Rechnung ohne die Preußen und das Reich gemacht. Die Thüringer Kleinstaaterei ist mit dem Zusammenschluss von 7 Ländern zum Freistaat Thüringen 1920 nicht beendet. Es gibt preußische Enklaven, wie die Gegend um Ziegenrück und Hohenwarte an der Saale. Und das Deutsche Reich hat seine ganz eigenen Pläne mit dem Saalewasser. Es soll dafür sorgen, dass die Elbschiffer nicht auf dem Trockenen sitzen.
Man hat das damals Zentimeter für Zentimeter den Wasserstand der Elbe ausgerechnet. Und das wären, man hat das dann umgerechnet in Reichsmark, wenn das 1000-Tonnen-Schiff nicht hätte fahren können, da wäre das ein riesiger Verlust. Das hat man ausgerechnet.
In Thüringen ist man aber auf das Geld vom Reich angewiesen. Das jedoch will bei Hohenwarte mit dem Bau einer Staumauer starten, weil der Stausee dort für die Elbschifffahrt größeren Nutzen verspricht. In Weimar hat man vor allem Hochwasserschutz und Energiegewinnung im Blick und will deshalb mit der Talsperre an den Bleilöchern beginnen. Der Streit führt Thüringen und das Reich 1925 bis vor das Reichsgericht in Leipzig, das zugunsten Thüringens entscheidet. Dann endlich beginnt der Bau, erzählt Marco Müller.
Das war schon wirklich eine Pionierleistung, was damals vollbracht worden ist. Man hat natürlich begonnen, in den Berg 2 Stollen zu treiben, die Saale während der Bauzeit um die Sperrstelle drumherum geführt haben, die sogenannten Umleitungsstollen. Man hat neue Brücken gebaut. Wir kennen die großen Brücken, Saaldorf, Saalburg, Wetterer-Brücke beispielsweise. Man hat eine Kleinbahn gebaut von Schleiz bis nach Saalburg mit einem Abzweig in Gräfenwatt in Richtung Sperrstelle. Mit dieser Kleinbahn sind eine Vielzahl von Baustoffen antransportiert worden für den Talsperrenbau. Auch die Ausrüstung wie Maschinen, Pumpen, Turbinen, Transformatoren.
Der Bau startet am kleinen Bleiloch, einige Kilometer unterhalb von Saalburg. Statt aus Thüringer Schiefer besteht hier der Untergrund aus Diabas, ein grau-grünes, hartes Vulkangestein. Steter Tropfen hüllt den Stein gilt hier viel weniger als beim weicheren Schiefer. Die Saale muss sich deshalb durch ein schmales Tal zwängen, ideal, um hier den Fluss anzustauen. Nach vierjähriger Vorbereitung beginnt ab Herbst 1930 der Bau der Staumauer.
Und wenn man überlegt, dass die ganze Anlage einschließlich Maschinen alles im Dezember 1932 in Betrieb gegangen ist, ist das, glaube ich, schon ein Indiz dafür, warum das ein Wahrzeichen der Ingenieurkunst geworden ist, weil das wirklich eine Wahnsinnsbauzeit ist für den Einbau von ca. 220.000 Kubikmeter Beton. Ich sage jetzt einfach mal gut 2 Jahre. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das heute noch schaffen würden.
Muskelkraft, etwa 1.500 Menschen arbeiten an der Talsperre. Optimismus und Erfindergeist stecken in der Staumauer. Werden die bis dahin aus Bruchsteinen gemauert, so wird am Bleiloch erstmalig eine Mauer komplett aus Beton gegossen.
Das ist auch eine Besonderheit, eine Innovation damals gewesen. Ich musste überlegen, wie baue ich den Beton ein? Und dann hat man eben eine Betonierbrücke über das Tal gebaut. Die hat man bis zu einer gewissen Höhe mit Betonpfeilern ausgeführt, wie eine normale Brücke. Diese Betonpfeiler sind letztendlich auch im Staumauerkörper jetzt noch enthalten. Oberhalb hat man das mit einem Holzfachwerk quasi eine Fahrbahn erweitert und über diese Brücke sind, ich sag mal, Art Kran gefahren und die Betonmischer und die haben dann Rutschen bestückt, die dann den Beton verteilt haben in verschiedenen Höhen.
Über 50 Meter wächst die Mauer so in die Höhe. Dann montieren die Erbauer Kräne auf ihr, bis die Staumauer schließlich ihre Endhöhe von 65 Metern erreicht. Sie hält die Saale allein durch ihr Gewicht auf. Ein gutmütiges und auch nach fast 100 Jahren absolut sicheres Bauwerk, urteilt Martin Loger, bei Vattenfall Wasserkraft in Hohenwarte für das Kraftwerksmanagement verantwortlich.
Wie kriege ich das mit, dass es wirklich gutmütig und eben stabil ist? Da ist eine umfangreichste Messtechnik installiert in so einem Bauwerk. Auch schon von der Bauzeit an. Es gibt bei uns Messreihen, die gibt es seit Bestehen an. Wir messen dort Sohlenwasserdrücke, wir messen dort Sickerwasser, wir messen dort Bewegungen. Und diese ganzen Messungen werden von uns natürlich regelmäßig ausgewertet und die zeigen eben, dass das Bauwerk sehr stabil ist, ja, ohne Probleme.
Noch so eine technische Innovation. In der Staumauer wurden Temperatursensoren versenkt, die den Ingenieuren zeigen, wie schnell der Beton abkühlt. Und es gibt dünne Rohre, durch die bei Bedarf kaltes Wasser geschickt wurde, damit der Beton gleichmäßig abbindet und sich keine Risse bilden. Experimentell in einem Labor der Technischen Hochschule Karlsruhe erprobt und an der Bleiloch-Staumauer das erste Mal in der Praxis angewendet. Bauleiter Richard Sommer bringen diese Innovationen einen Ehrendoktor ein, erzählt Harald Mittelsdorf.
Das sind Einmaligkeiten in der deutschen Baugeschichte, die sowohl bei Bleiloch als auch dann bei Hohenwarte von diesen Ingenieuren vorangetrieben wurden.
Die Talsperre Hohenwarte unterhalb der Bleiloch-Talsperre entsteht zwischen 1935 und 1941. Geplant ursprünglich, um der Elbe einen gleichmäßigen Wasserstand zu sichern, wird sie wie auch die Bleiloch-Talsperre zur Stromerzeugung genutzt.
Zur Energiegewinnung hat man damals vielfältige Überlegungen angestellt. Und im Wesentlichen haben wir das Setup, so wie wir es im Prinzip heute haben, mit geringfügigen Anpassungen in der Saale-Kaskade, aber im Wesentlichen ist es dieses Setup, was gleich geblieben ist über die Jahre.
Martin Loger leitet bei Vattenfall Wasserkraft das Kraftwerksmanagement der Saale-Kaskade. Alle 5 Talsperren liefern Energie. Bleiloch und das 1966 gebaute Hohenwarte II als Pumpspeicherwerke.
Das heißt also, wenn die Energiepreise niedrig sind, wird Wasser hochgepumpt in die Bleiloch-Talsperre und wenn entsprechend die Preise hoch sind, wird das Wasser hinabgelassen. Dadurch werden Turbinen angetrieben, die wiederum einen Generator antreiben, der dann entsprechend Strom erzeugt. So, und Bleiloch hat auch noch die Besonderheit, dass quasi neben dem Pumpspeicherbetrieb auch noch das zufließende Wasser in Form eines Laufwasseranteils benutzt. Das heißt also, dass es quasi eben aus dem zufließenden Wasser dann auch noch Strom erzeugt wird.
Die Pumpspeicher fungieren praktisch als gigantische Batterien und gelten heute als wichtiger Baustein der Energiewende. Davon ist in den 1930er Jahren noch keine Rede, doch die Kohlekraftwerke produzieren nachts mehr Strom, als benötigt wird. Mit ihm wird das Wasser hochgepumpt, um tagsüber Turbinen anzutreiben. Heute ist das Wasser- und damit Strommanagement viel ausgefeilter und schneller, so Martin Loger.
Also wir haben quasi je nach Preissituation schon einen häufigeren Pumpeinsatz und Turbineinsatz.
Jetzt wird auch tagsüber hochgepumpt, wenn die Sonne strahlt oder der Wind kräftig bläst und die Strompreise im Keller sind. Umgekehrt liefern die Pumpspeicherwerke schnell Strom, klettert der Bedarf und damit die Preise. Mit den Preisen schwankt auch der Wasserspiegel der Talsperren, wovon der Tourist nichts mitbekommt. Dafür sind die Stauseen zu groß. Die Bleilochtalsperre ist mit 215 Millionen Kubikmetern die wasserreichste deutsche Talsperre, Hohenwarte die viertgrößte. Mit ihrem Bau hat sich die Landschaft der oberen Saale total verändert.
Beim Bau von Staustufen oder Talsperren ändert sich die Ökologie von einem Fließgewässer hin zu einem Stillgewässer,
sagt der Landschaftsökologe Stefan Gunkel vom Flussbüro Erfurt.
Im Fließgewässer haben wir zum Beispiel einen 7- bis 8-mal höheren Stoffumsatz entlang des Gewässers, also Blätter, Nährstoffe, auch vom Menschen. Wasser, was dort reingelangt, wird durch Sauerstoffzufuhr sehr schnell umgesetzt, ohne dass es in großem Ausmaß also zu Sedimentablagerungen oder Schwefelwasserstoffbildungen kommt. Anders im Stillgewässer. Talsperren sind Sedimentfallen, ne? Das kann man sich gut vorstellen. Man hat die Mauer, die sperrt das Wasser. Und alles, was das Wasser natürlich an natürlichem Sediment mitbringt, Steine, Sand, Holzstückchen, Laub, tote Tiere, die sammeln sich praktisch in dieser Sedimentfalle und sinken zu Boden.
Wie die Saale sich ursprünglich ihren Weg durch das Thüringer Schiefergebirge bahnte, ahnt man noch an der Sächsischen Saale, die entgegen ihrem Namen im Grenzgebiet zwischen Bayern und Thüringen schnell fließend durch die Berge meandert. Bleiloch und Hohenwarte-Stausee ähneln eher Fjorden mit einer ganz anderen Ökologie und vielfältigen Auswirkungen auf die gesamte Saale.
Die negativen wären eben, dass die Fließgewässerorganismen, wie auch die limnophilen Fische, Bachforelle, Esche zum Beispiel, die kommen in diesen Stillgewässern üblicherweise nicht oder nicht optimal vor, die können nicht mehr hoch und runter wandern. Die Ferndistanzwanderfische wie Aal, Lachs können nicht mehr in ihre Laichgründe gelangen. Das wären die negativen Aspekte. Welche, die man als positiv ansehen kann, sind sicherlich eben Nutzung durch den Menschen. Deshalb wurden ja die Talsperren gebaut. Ökologisch könnte man sagen, diese Talsperren sind ja ähnlich wie Stillgewässer, Teiche oder Seen.
Die Stauseen sind Anglerparadiese. Nur weder Hecht und Zander noch Karpfen und Wels leben normalerweise in Mittelgebirgsflüssen. Verschwunden sind dafür die typischen Arten wie Lachse oder Aale, die durch die Staustufen nicht mehr an ihre Geburtsorte wandern können. An Fischtreppen dachte man beim Bau nicht. Was Stefan Gunkel am meisten bedauert, ist aber das Verschwinden der Flussperlmuschel.
Damals, die Flussperlen wurden ja auch gesammelt von den Fürsten praktisch als Hab und Gut. Und unter anderem, wenn Sie dran denken, bei dem Einbruch ins Grüne Gewölbe in Dresden, da ist eine Kette von solchen Flussperlmuschelperlen geklaut worden. Und da wurde gesagt, das ist eigentlich unersetzbar, weil es keine Muscheln mehr gibt und auch weil die Perlen aus diesen Flussperlmuscheln eben so wertvoll sind. Muscheln sind ja natürliche Filtrierer unserer Gewässer. Also das, was wir machen, indem wir Abwasser reinigen oder indem wir unser Trinkwasser weiter verbessern, bevor wir es zu uns nehmen können, das machen die Muscheln praktisch kostenlos. Ne? Sie filtern also eine große Menge an Wasser. Das heißt, es wäre toll, wenn wir wieder Muscheln in den Gewässern haben. Ne?
Dafür müssten aber Fische wieder wandern können und die Muscheleier oder Larven transportieren. Doch nicht nur im, sondern auch am Wasser verändern die Stauseen die Natur.
Wir haben an den Fließgewässern üblicherweise auwaldähnliche Strukturen, also vor allem natürlich Bäume wie Weide oder Erle, die aber auch im Rückstaubereich solcher Talsperren vorkommen können. Und in den Bereichen, wo praktisch die Stauwurzel ist, also wo das Gewässer in die Talsperre fließt, da bilden sich manchmal auwaldähnliche Strukturen heraus, die auch wieder viele Arten beherbergen können.
Wer heute entlang des 28 Kilometer langen Bleilochsees wandert, ahnt nichts mehr von der einstigen Landschaft, der früheren Natur. Doch auch von den Narben, die der Bau der Saale-Kaskade mit seinen 5 Talsperren der Landschaft schlug, ist nichts mehr zu sehen. Das Thüringer Meer lockt hunderttausende Touristen an, die sich freuen, durchs grüne Herz wandern, paddeln, radeln zu können. Ein schon vor 100 Jahren gewollter und geplanter Effekt, sagt Harald Mittelsdorf.
Die Schifffahrt auf den Sperren, der Tourismus, die Fischzucht, das war eigentlich unstrittig, da gab es keinen Streit drüber. Das ist ja bis heute, also die Bleilochtalsperre vor wenigen Wochen war für die Jugend aus ganz Deutschland und halb Europa, Sternemond, dieses Rockfestival da oben, wo also 30.000 Jugendliche jedes Jahr an dem Bleilochstausee, das ist jetzt mal nur herausgegriffen, aber die Schifffahrt, der Tourismus, die Wassersportler, die Kanusportler, die Rennboote da auf dem Bleilochstausee, da sind die wohl mit Spitze.
Für die meisten Menschen sind die 5 Talsperren, mit denen die Saale aufgestaut wurde, heute Naherholungsgebiete. Touristische Highlights mit Feuerwerken, dem Sonne-, Mond- und Sterne-Festival, Motorbootrennen, Ruder- und Kanuregatten. Was trotz der beeindruckenden Staumauern oft übersehen wird, die Talsperren sind zuallererst Meisterwerke der Ingenieurskunst.
Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
Die Bleilochtalsperre, ein Wunderwerk der Ingenieurskunst. Charlie, also man kann wirklich sagen, dem Ingenieur ist nichts zu schwör, wenn ich jetzt mal diesen Witz bringe.
Ja, das muss man wirklich sagen. Also den Tatendrang, den Wagemut, den bewundere ich auch. Die wagen sich da einfach wirklich an was ran, was sie vorher noch nie gebaut haben. Und es gelingt großartig.
Und es ist ein riesiges, ein irres Projekt, finde ich auch wirklich. Also sich das da anzugehen, sich das wirklich umzusetzen und dass es dann auch noch klappt und so lange hält. Also wie du schon gemeint hattest im Eingangsgespräch, nach 100 Jahren immer noch Stand der Technik quasi.
Ja, die Ingenieure sagten auch im Gespräch, ach, das ist ein ganz gutmütiger Bau, fand ich diesen Begriff
gutmütig. Gutmütig, ja. Fand ich.
Aber man kann sich es irgendwie so vorstellen, also ich fand den auch sehr plastisch. Irgendwie ein gutmütiger Bau, da hat man keinen Trappel damit, auch nach 100 Jahren nicht.
Aber trotzdem so eine kurze Bauzeit vom Anfang dieser Umweltprobleme in Jena, ne, 1890, diese Wetterkatastrophe, wenn das so anfängt, diese Ideen und dann wirklich diese Bauzeit direkt, wenn man sagt, vielleicht für die Bleilochtalsperre sind es ja eigentlich diese 2 Jahre, das ist ja irre heutzutage, kann man sich das gar nicht vorstellen, aber da haben natürlich auch Tausende mit dran abgearbeitet.
Ja, also im Prinzip waren ja 3 Jahre lang Vorbereitung oder fast 4, 29 haben sie dann angefangen mit dem Betonieren. Man muss aber auch sagen, es war natürlich also ab 29 die Zeit der Weltwirtschaftskrise. Es waren Tausende oder Zehntausende auch in Thüringen arbeitslos. Und die wurden zu solchen, ja, 90er Jahren hätte man ABM gesagt, damals irgendwie Hilfsarbeiten rangezogen. Und haben dann wirklich mit Hacke und Spaten dort gearbeitet. Es waren teilweise 1500 Leute. Also
wow.
Es war wirklich in dem Sinne wirklich ganz viel Muskelkraft und Manpower beim Bau der Staumauer dabei. Und das hing einfach wirklich damit zusammen, dass man ganz viele Leute hatte.
Und die musste man natürlich irgendwie auch nicht gut bezahlen, sondern konnte die schlecht bezahlt arbeiten gelassen. Ja,
die haben für ihre Unterstützung, mussten die auch was leisten. Und dann waren das eben so Notstandsarbeiten. Klar, die Leute haben überhaupt was verdient. Das ist ja nicht so wie heute mit dem Arbeitslosengeld damals gewesen. Ne? Und die Leute hatten einfach die Chance, oder man muss in dem Falle sagen, die Männer hatten die Chance, zu arbeiten und Geld zu verdienen, auch wenn es nicht üppig war. Aber damit konnte man die Familien zumindest über Wasser halten, obwohl es beim Stausee ein bisschen falsche Metapher vielleicht ist.
Auweia, jetzt kommen wir in ganz
aber
komische
man,
Gewässer.
Man hat,
nein, aber stimmt, ja.
Das stimmt. Und man muss auch sagen, dann beim Bau des hohen Wartestaudamms, dann sind auch Zwangsarbeiter eingesetzt worden. Das ging ja dann in die Kriegszeiten rein. Und da waren ja dann die Deutschen an der Front. Und da hat man dann auch Zwangsarbeiter eingesetzt. Also auch das muss man beim Bau mit beachten.
Unbedingt mit erwähnen, genau. Und trotzdem ein Projekt, also von der Entstehung her, ich finde es so spannend, weil man sich ja wirklich anguckt, diese Idee, ja, was es quasi braucht, um einen Fluss, also in dem Fall ja der Saale, so einen Weg zu versperren, nicht wahr? Also wir hatten ja auch eigens gebaute Bahnlinien, aber auch so einzugreifen, also ich finde es wirklich interessant. Und die Grundidee, vielleicht wenn wir nochmal überlegen, dass es ja auch verschiedene Interessen gab. Also einmal die von Thüringen zu sagen, wir brauchen
diesen Staudamm. Und die anderen, die ja überlegt hatten, man soll das Saalewasser soll eigentlich dafür sorgen, wenn ich es jetzt mal so grob sage, diese Elbe auszugleichen. Ne? Genau. Und dann haben wir eine Gerichtsentscheidung darüber in Leipzig. Und das fand ich auch spannend. Wie entscheidet man dann eigentlich in so einer Situation, wer jetzt was darf?
Ach, ich glaube, das ist dem Gericht ganz leicht gefallen, weil es gab einen Formfehler bei der Klage.
Ah.
Ja, die Saale war im oberen Bereich, den es jetzt betraf, keine Reichswasserstraße, also analog zum heutigen Bundeswasserstraßen. Ne? Und das war keine Reichswasserstraße und damit hatte das Reich dort gar nichts zu sagen. Damit,
und so war es gefallen.
So war die Entscheidung zugunsten von Thüringen gefallen.
Ah, alles klar.
Da haben die Beamten einen Fehler gemacht, dass sie nicht die gesamte Saale als Reichswasserstraße definiert haben. Und damit war das Problem im Sinne Thürings gelöst.
Und damit war es möglich, dieses riesen Talsperrensystem zu bauen. Wie ist das eigentlich? Ich wollte nochmal vielleicht darauf eingehen, wir haben ja diese riesige Beton, darf man das Mauer eigentlich nennen? Also,
das ist eine Mauer, ja.
Das ist
eine Staumauer.
Genau, diese riesige Betonstaumauer, die es ja so damals noch gar nicht gab, die mussten ja wirklich so sicher sein, dass das auch lange hält. Und dafür haben die dann diese Temperatursensoren benutzt, habe ich das richtig verstanden? Weil das will ich irgendwie noch, weil ich meine, ich stelle mir vor, man gießt diese riesige Mauer, das waren ja auch diese Rutschen, die in deiner Weltgeschichte erwähnt sind, aber wie konnten die wirklich sicher gehen, dass das alles hält?
Naja, die haben schon eine ganze Reihe von Sensoren, das war mir auch neu, wie weit man damals schon mit Sensoren gearbeitet hat. Hat man schon eingesetzt und dann war es natürlich Erfahrung, Beobachtung. Und ansonsten muss ich dich korrigieren, das ist nicht eine Mauer, sondern das sind verschiedene Mauersegmente, die man gebaut hat, weil man kennt es ja von Autobahnen, Brücken oder überhaupt von Brücken, sie dehnen sich natürlich aus bei Wärme.
Eben.
Und in dem Falle ganz extrem, wenn auf der einen Seite Sonne raufknallt, auf der anderen Seite hat man das kalte Wasser. Also da gibt es natürlich auch ganz schöne Spannungen drinne. Und die dehnen sich aus und deswegen hat man sozusagen in verschiedenen Segmenten gegossen, die miteinander dann verbunden sind, aber wo so ein bisschen Spiel ist zum Ausdehnen. Eine Sache, die mir die Ingenieure erzählt haben, man hat die eigentlich zu groß bemessen beim Bau der Staumauer, aber sie hält trotzdem. Also bei späteren Bauten hat man sie dann kleiner bemessen.
Ah ja, also könnte man fast sagen, die sind auf Nummer sicher gegangen? Oder?
Ach, hundertprozentig. Also sonst hätten sie einfach Probleme gehabt. Und die haben dann Experimente gemacht. Wie kriegt man es hin mit dem Beton, dass der gleichmäßig abbindet, dass sich im Inneren keine Risse bilden. Und eine Idee war dann, Rohre mit reinzulassen und Temperatursensoren, die sind jetzt weg, also jetzt kann man nicht mehr messen, wie warm oder wie kalt es im Inneren der Staumauer ist. Aber damals hatte man das und hat dann entsprechend kaltes Wasser reingeleitet in die Rohre, dass das möglichst gleichmäßig auskühlt.
Ah, okay, okay. Also wirklich unglaublich durchdacht und wie gesagt, wir sehen ja, es hält.
Ja. Also grundlos hat ja der Bauleiter dann nicht eine Ehrenprofessur bekommen oder einen Dr. HC. Ne? Das hat natürlich damit zu tun, dass da wirklich ganz viel Innovation drin steckt.
Und die Vorreiterrolle hatte trotzdem eigentlich Zeiss, ne?
Mit der Idee ja. Die hatten einfach wirklich das Problem, die brauchten viel Strom, gerade für die Glasindustrie. Und Braunkohlenkraftwerk, klar, der Feinstaub. Und jeder weiß ja, Jena in der Tallage, ganz ungünstig, wenig Luftaustausch. Und wenn dann hoher Feinstaub ist, dann kriegt man keine hochwertigen Gläser hin.
Das fand ich übrigens auch nochmal einen spannenden Aspekt, dass man sich damals in dem Sinne schon, okay, jetzt durch den wirtschaftlichen Aspekt, weniger um den gesundheitlichen Aspekt, aber sich da schon Gedanken gemacht hat und gesagt hat, wir brauchen eigentlich auch eine saubere Energie.
Also wir dürfen nicht vorstellen, auch wenn jetzt das öffentliche Bewusstsein vielleicht seit 50 Jahren oder 70 Jahren ist mit Umweltbewegung, aber es gab schon die ersten vor 100, 150 Jahren, gerade mit Schornsteinen haben die festgestellt, wir haben hier eine Luftverschmutzung, wir haben hier auch Gesundheitsprobleme. Also das waren Einzelleute, aber neu war das eigentlich nicht, wenn es auch keine Massenbewegung war. Und im Falle von Jena war es eben wirklich einfach der Druck, hochwertiges Glas herzustellen, geht nur, wenn ich wirklich auch saubere Luft habe. Und dann muss man natürlich jemanden haben, der so weit denkt und sagt, okay, lasst uns ein Wasserkraftwerk bauen.
Und du brauchst aber eigentlich auch eine Politik, die das dann unterstützt. Ne? Also ich meine, die haben ja die Pläne und all das vorbereitet, aber es wurde ja quasi in einer gewissen Weise abgegeben, das Projekt, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Also Hohenwarte, das wäre einfach zu groß für eine Firma wie Carl Zeiss Jena gewesen. Das funktioniert nicht.
Klar, klar.
Aber die Idee, man kann das so machen, dass man dann zum einen einfach Hochwasser eindämmt, dass das nicht passiert. Also da ist ja Jena dann auch betroffen und damit auch die Zeiss-Werke. Also da gibt es schon ein Interesse. Und dann natürlich Energiegewinnung. Dazu sagen, okay, lasst uns das groß machen, lasst uns die Saale anstauen und damit gleich mehrere Probleme auf einen Schlag lösen.
Und trotzdem, du hast es ja auch schon in deiner Podcast-Folge, in deinem Feature mit erwähnt, also es war natürlich ein massiver Eingriff in die Natur durch den Menschen, der da stattgefunden hat. Ne? Und du hast es ja beschrieben, es hatte natürlich Auswirkungen auf die Fischbestände, die Lachse sind verschwunden, es gab Flussperlmuscheln. Das fand ich irgendwie auch einen sehr, sehr spannenden Aspekt, dass der eigentlich ja damals für die Fürsten, für die Schatzkammern, für den Schmuck eigentlich super wichtig war, dass man diese Flussperlmuscheln hatten. Das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Was ist denn noch so verschwunden eigentlich durch diesen harten Eingriff?
Ja, eigentlich alles, was auf schnell strömende Flüsse angepasst ist. Also alle Lebewesen. Das sind jetzt ja Seen. So, da ist nichts mehr, da ist verschwunden. Und diese Flussperlmuscheln, muss ich sagen, sind schon eindrucksvoll. Also der Stefan Gunkel hatte dort mehrere Schalen von diesen Muscheln auf dem Tisch, als wir das Interview geführt haben. Die sind schon groß und schwer. Also das ist was ganz anderes als so eine Ostseemuschel.
Okay, groß und schwer. Jetzt musst du mir ein bisschen.
Ja, groß, die waren so eine vielleicht Hand so groß. 10, ja, die waren vielleicht 10, 15 Zentimeter, aber die waren sehr, sehr schwer. Also es war überrascht, wie schwer die waren.
Ja.
Also nicht so was Leichtes. Das war schon eindrucksvoll. Und das Aussterben der Flussperlmuschel ist jetzt nicht ursächlich durch die Stauseen passiert, sondern einfach, dass die Fische nicht mehr so wandern konnten und sich natürlich das ganze Wasser verändert hat. Letztlich war es sozusagen ein Punkt von mehreren, gehört natürlich auch einfach, dass die Flüsse schmutziger wurden im Laufe der Zeit. Alles mit dazu, das waren also mehrere Faktoren, die dann letztlich zum Aussterben der Flussperlmuscheln geführt haben.
Das sind ja aus der Tierwelt, aber auch durch die Natur, nicht wahr, hat sich ja einiges verändert, weil du hast es kurz schon vorher ein bisschen in unserem Vorgespräch, also bevor hier unsere Aufnahme losging, kurz erwähnt, es gab Marmor damals in diesem Gebiet?
Ja, ist auch Marmor abgebaut worden. Roter Marmor, also als ich dort in Hohenwarte war bei den Leuten von Vattenfall, die haben gesagt, wenn sie jetzt da hinten langfahren, kommen sie am Steinbruch vorbei, da ist roter Marmor. Den haben sie für den Palast der Republik damals abgebaut. Und nicht bloß Palast, also der ist auch schon 100 Jahre vorher fürs Schloss der Hohenzollern, also an gleicher Stelle praktisch verarbeitet worden und an verschiedenen anderen auch international exportiert worden. Aber was wohl eine Besonderheit ist, es gab dort auch grünen Marmor und der ist wohl sehr, sehr selten. Allerdings ist dieser Steinbruch jetzt verschwunden im Wasser.
Also der ist wirklich durch die Talsperren, durch den Staudamm verschwunden, dieser grüne Marmorsteinbruch.
Ja, so habe ich es gefunden. Das Bundesamt für Geowissenschaften hat so eine Webseite, wo man auch Objekte sich angucken kann, Steine. Und da ist eben dieser grüne Marmor, wird dort gezeigt. Unter anderem im Berliner Dom verbaut. Und da steht verschwunden im Stausee.
Oh, verschwunden im Stausee.
Ja.
Ach Gott, also der Steinbruch ist fast ein bisschen tragisch.
Der Steinbruch ist weg. Ja.
Aber es ist natürlich was ganz Neues entstanden durch dieses Talsperrensystem, nicht wahr? Also ich meine, du hast es ja erwähnt, wir haben diese unglaublich wasserreiche Landschaft, die ja auch touristisch, kulturell, aber auch naturmäßig unglaublich reichhaltig geworden ist.
Vielleicht mal einen Sprung zurück. Also man hat schon beim Bau auch schon bedacht, den Eingriff in der Natur. Also es gab keine Umweltverträglichkeitsprüfungen im heutigen, aber man wollte möglichst, wie hieß es damals, die Landschaftskultur sollte erhalten bleiben. Weitestgehend. Kann man natürlich trefflich drüber streiten, wie viel davon umgesetzt ist. Weil
und was
es
das bedeutet,
schon alles
ne?
drin ist. Aber man hatte schon ein Bewusstsein, dass es ist. Man hat aber auch gleich gesehen, es ist eine Chance für den Tourismus. Das war von Anfang an mitgedacht, dass dann Sommerfrischler an das große Meer, an den großen See kommen und nicht an die kleine schmale Saale, die es ja damals war.
Jetzt hast du diesen Begriff gesagt und ich fand den sehr lustig, weil den Begriff Sommerfrischler, den hatte ich jetzt überhaupt nicht auf den Schirm. War das, ist das damals so ein Begriff gewesen für die Touristen oder?
Ja, klar.
Sommerfrischler.
Kennst du nicht?
Nein, kenn ich nicht.
Oh.
Ich bin ich dann auch eine Sommerfrischlerin?
Ja, also wenn du durch Thüringen, da waren ganz viele Orte, Schwarzertal war sozusagen die angesagte Sommerfrische für viele Deutsche, aber auch Saaletal oder so. Also was man heute als Urlaub bezeichnet. Das war damals die Sommerfrische.
Das finde ich eigentlich ein sehr schöner Begriff.
Können ja, doch gefällt mir auch.
Deswegen können wir wieder in gängig machen, oder?
Ja. Tourist klingt ja heutzutage negativ. Urlauber klingt so völlig nach Relaxen. Aber Sommerfrischler, das...
Da sprüht gleich was mit.
Da sprüht was mit und man kann es offen lassen, ob der Sommer eher frisch ist oder wirklich Sommer ist oder wie in diesem Jahr beides hin und her springt. Also ja, das lässt viel Raum für Interpretation.
Genau, und fürs Ausruhen. Die Bleilochtalsperre, eine Einmaligkeit der deutschen Baugeschichte und weitere spannende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie in unserem gleichnamigen MDR-Kultur-Podcast. Den finden Sie auf mdrkultur.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was Sie heute gehört haben, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. Und in 2 Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Machen Sie's gut!
Und wenn Sie Ideen, Anregungen oder Kritiken haben, dann mailen Sie die uns an weltgeschichte@mdr.de. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.